SWR 2 aktuell.
Mit Sabine Hackländer, guten Tag. Und das sind unsere Themen. Steigende Corona-Zahlen, die deutsche interdisziplinäre Vereinigung für Intensivmediziner, Notfallmedizin, DIVI, warnt vor Versorgungsengpässen im Krankenhaus. Dazu gleich ein Gespräch mit einem DIVI-Experten. Schwache EU-Gipfelbilanz, wieder mal keine Einigung in wichtigen Unionsfragen. Wir sprechen mit unserem Brüssel-Korrespondenten und angespannter Immobilienmarkt in Tübingen. Gibt es Zoff wegen zu wenig Wohnraum für Studenten? Die Corona-Lage wird wieder bedrohlicher. Heute vermeldet das Robert-Koch-Institut einen Anstieg der 7-Tage-Inzidenz auf 95,1, so hoch wie seit Mai dieses Jahres nicht mehr. Vor einer Woche lag der Wert noch deutlich drunter, nämlich bei knapp unter 70. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Professor Dr. Christian Karagiannidis von der Lungenklinik Köln-Mirheim gesprochen. Herr Karagiannidis, Sie haben heute Morgen Folgendes auf Twitter geschrieben. Die eigentlich vierte Welle hat jetzt begonnen und nimmt weiter Fahrt auf. Woran machen Sie das fest? An der steigenden Inzidenz der Intensivbettenbelegung? Oder was ist da für Sie der bestimmende Indikator?
Ja, wir hatten in den letzten 2 Monaten das Phänomen, dass wir im Sommer schon von den Wieler gehört hatten, dass die vierte Welle begonnen hatte. Das war bei uns im Westen vor allen Dingen die Welle der Reiserückkehrer. Da gab es einen relativ zügigen Anstieg, vor allen Dingen hier in Nordrhein-Westfalen. Und wir haben dann beobachtet, dass die Zahlen wieder etwas rückläufig waren. Und wir sehen jetzt seit ungefähr 2 Wochen doch deutlich steigen die Inzidenzen. Und parallel dazu entwickelt sich die Zahl der Neuaufnahmen auf die Intensivstationen auch wieder deutlich nach oben.
Das heißt, was befürchten Sie, was in diesem Winter auf uns zukommt?
Ja, ich glaube, dieser Winter wird der schwierigste. Wir haben ja schon, das muss man vielleicht auch mal positiv hervorheben, relativ hohe Impfquoten. Das erreichen wir bei weitem nicht bei anderen Infektionserkrankungen wie der Influenza. Und ich glaube, da ist auch vieles gut gelaufen. Aber die Zahl derjenigen, die ungeimpft sind, die ist einfach für dieses Virus, was so eine extrem hohe Verbreitung hat, insgesamt zu hoch. Und wir sind in dieser extrem schwierigen Situation, dass wir auf der einen Seite von den Verfassungsrechtlern hören, dass es keine Einschränkungen mehr für Geimpfte gibt. Und ich glaube, das ist auch eine sehr klare Aussage, an die wir uns halten müssen. Auf der anderen Seite haben wir aber zunehmend weniger Kapazitäten in den Krankenhäusern, in der Intensivmedizin und müssen leider damit rechnen, dass die Zahl der Kranken, vor allen Dingen der ungeimpft Kranken, so hoch wird, dass wir nochmal extrem stark belastet werden. Und damit kommen wir in eine ganz schwierige Situation. Auf der einen Seite verstehen wir die Bevölkerung, aber auf der anderen Seite müssen wir auch auf die Krankenhäuser gucken, dass das noch leistbar ist.
Also im Grunde sagen Sie mir, es passt eigentlich nicht zusammen. Also dieser Verlauf der Corona-Pandemie und das Auslaufen der epidemiologischen Lage. Was erwarten Sie also dann von der Politik, wenn Sie sagen, okay, das verstehen wir, dass das auslaufen muss?
Wir brauchen erstmal eine breite Diskussion. Ich glaube, eine Festlegung, wir lassen es jetzt einfach so auslaufen, wäre mir zu wenig. Wenn es dazu kommen sollte, brauchen wir trotzdem noch Regeln und Maßnahmen, die es erlauben, das Virus möglichst so in Schach zu halten, dass wir nicht einen ganz starken Anstieg sehen. Und was ich vor allen Dingen von der Politik erwarte, ist, dass wir jetzt nicht auf Sicht fahren, sondern dass wir jetzt wirklich Pläne machen für den Winter, und das wird gehen bis April nächsten Jahres. Was wäre, wenn? Was passiert, wenn die Krankenhäuser voll sind? Wie verhalten wir uns? Was machen wir als nächstes? Und ich glaube, man kann das Stand jetzt planen bis weit in das Frühjahr nächsten Jahres hinein.
Das wäre dann die Aufgabe der Bundesländer im Grunde.
Ja, die Gesundheitsversorgung ist Aufgabe der Bundesländer, aber ich glaube, wir würden gut daran tun, dass wir in den Gesundheitsministerkonferenzen zusammen mit dem Bund festlegen würden, wohin geht die Reise, und dass die Bundesländer auch einheitlich handeln, weil es sonst wieder für die Bevölkerung extrem schwierig sein wird im Verständnis. Und die Krankenhäuser brauchen vor allen Dingen eins, und das ist Planungssicherheit.
Schauen wir nochmal auf die Situation in den Krankenhäusern. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, DIVI, der Sie ja auch angehören, schlägt zudem Alarm, weil immer mehr Pflegekräfte auf den Intensivstationen fehlen. Wie dramatisch ist die Situation in diesem Zusammenhang?
Ja, wir haben jetzt kürzlich noch mal eine Umfrage gemacht unter den Leitern der Intensivstationen in Deutschland und die Daten passen extrem gut zu den Daten des DIVI-Intensivregisters. Wir haben in der Tat 20% der High-Care-Intensivbetten gesperrt und 35% der Low-Care-Betten, weil einfach das Pflegepersonal fehlt. Ich glaube, es unterschätzt die wahre Situation noch. Es kommen noch Krankheitsausfälle hinzu und tagesaktuell muss man manchmal noch mehr Betten sperren, sodass wir in der Tat durch Corona jetzt noch mal eine Verschärfung der Lage bekommen haben. Wir hatten auch vorher schon Pflegemangel, aber es ist deutlich schlimmer geworden. Und was uns droht, ist, dass wir im Winter noch zusätzlich Personalausfälle durch Erkrankungen, zum Beispiel respiratorische Erkrankungen bekommen. Und ich glaube, das wird ein Riesenproblem, weil Intensivmedizin ist jetzt nicht nur für Corona da, sondern für alle Erkrankten. Und wir müssen gucken, dass wir das irgendwie schaffen, alle zu versorgen.
Das Robert-Koch-Institut erwartet auch mehr Impfdurchbrüche, also Infektionen trotz Impfung, und zwar vor allem bei älteren Menschen, die bei einer Erkrankung weiterhin besonders von einem schweren Verlauf betroffen seien. Ist das auch Ihre Erfahrung im Krankenhaus?
Ja, wir haben Gott sei Dank auf den Intensivstationen im Moment noch einen einstelligen Bereich von Patienten mit Impfdurchbrüchen. Was wir aber sehen, und die Datenlage hat sich da deutlich verbessert, ist, dass der Impfschutz nach 6 Monaten nachlässt. Und diese Boosterimpfung hat einen enormen Effekt auf das Immunsystem und auf die Immunantwort und verhindert vor allen Dingen auch die Infektion. Und das Entscheidende ist nicht nur, ob jemand auf der Intensivstation landet, wenn er geimpft ist, sondern entscheidend ist auch, ist er nicht vielleicht trotzdem infektiös und kann das Virus weitergeben. Und die Welle, die da auf uns zurollt und sich gerade aufbaut, würde auch etwas abgebremst dadurch, dass ein Geimpfter das Virus nicht weitergeben kann. Und deswegen wird die Boosterimpfung so immens wichtig und wir sollten unbedingt mit den hochaltrigen Patienten beginnen.
Und wie sieht es in puncto Erkrankungen bzw. Corona-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen aus? Bleibt es dabei, dass sehr junge Menschen weiterhin kaum betroffen sind von schweren Erkrankungsverläufen?
Ja, das muss man ganz klar sagen. Wir schauen uns die Daten jeden Tag an im Intensivregister und es sind Gott sei Dank wenige Kinder, die schwer erkranken. Was aber nicht bedeutet, dass die Erkrankung für die Kinder nicht schlimm sein sollte. Aber zumindest die gute Nachricht, auf der Intensivstation landen deutlich weniger Kinder als zum Beispiel bei anderen respiratorischen Infektionen wie RSV oder Influenza.
Der Arzt und DIVI-Experte Professor Dr. Christian Karagiannidis von der Lungenklinik Köln-Meerheim, vielen Dank. Ein EU-Gipfel ohne tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten. Ob es sowas je gegeben hat, wäre vielleicht mal ganz spannend herauszufinden. Im Normalfall jedenfalls gehören stunden- bis tagelange ergebnislose Diskussionen zum festen Repertoire der EU-Staats- und Regierungschefs. So auch diesmal. Stefan Überbach in Brüssel, lassen Sie uns, bevor wir uns den Themen dieses zweiten Gipfeltages zuwenden, kurz zurück auf die gestrigen Beratungen schauen. Wie festgefahren ist die Auseinandersetzung um die Rechtsstaatlichkeit in Polen? Konnten Sie irgendeinen Ausweg erkennen?
Die Diskussion in der Nacht soll zwar einigermaßen ruhig verlaufen sein, wie wir hören, also im Ton war alles in Ordnung, in der Sache aber geht nichts voran. Das wirkt doch wirklich sehr unversöhnlich. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagt zwar, dass er dialogbereit wäre, er spricht aber gleichzeitig nach wie vor von Erpressung und davon, dass sich sein Land dem Druck aus Brüssel nicht beugen werde. Rückendeckung bekommt Polen. Natürlich möchte man sagen, aus Ungarn, Regierungschef Viktor Orban nennt Polen das beste Land in Europa, wo alles in Ordnung ist. Er spricht von einer Hexenjagd und Sanktionen wären einfach nur lächerlich. Polen würde genauso wenig gegen die europäischen Verträge verstoßen, wie Ungarn das tut. Also da ist nirgendwo Einlenken in Sicht. Es rasen, so würde ich es beschreiben, 2 Züge gerade ungebremst aufeinander zu.
Wie kann es denn da jetzt weitergehen in diesem Streit?
Also wenn Polen nicht einlenkt, wonach es nicht aussieht, dann wird die EU-Kommission demnächst den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus starten. Der sieht vor, dass unter bestimmten Umständen Fördergelder gekürzt werden können. Die Regelung wird gerade noch vom EuGH überprüft. Spätestens dann, wenn die Richter in Luxemburg grünes Licht geben, sollen die ersten Mahnschreiben verschickt werden. Und außerdem hält die Kommission schon Geld zurück. Die 36 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbauprogramm, die für Polen vorgesehen sind, die liegen auf Eis. Es gibt inzwischen eine Reihe von Klagen der Kommission gegen die Justizreformen in Polen. Also es passiert im Hintergrund wirklich schon einiges. Viele Kritiker, vor allen Dingen im Europaparlament, sagen, das ist noch zu wenig und es kommt zu spät. Und die Frage ist ja tatsächlich, ob sich die polnische Regierung überhaupt davon beeindrucken lassen wird. Denn da ist ja auch sehr viel Innenpolitik im Spiel. In Polen wird übernächstes Jahr gewählt.
Das andere große Thema, bei dem der Gipfel kein zufriedenstellendes Ergebnis präsentieren konnte, sind die hohen Energiepreise. Warum fällt es den EU-Staaten da so schwer, gemeinschaftlich zu handeln?
Weil es zunächst mal keine gemeinsame Sicht auf die Ursachen für diese Kostenexplosion gibt. In Deutschland oder in den Niederlanden geht man davon aus, dass die aktuelle Entwicklung nicht lange so weitergeht, weil gerade doch einiges an Sonderfaktoren zusammenkommt. Der Wirtschaftsaufschwung nach der Corona-Krise, der für große Nachfrage auf dem Energiemarkt weltweit sorgt. Dann haben die erneuerbaren Energien im Sommer nicht so viel geliefert, wie das erwartet wurde. Die Gasreserven sind auch nicht so groß wie sonst, weil der letzte Winter sehr hart war. Das bedeutet, aus der Sicht einiger Staaten muss und darf man jetzt nicht unbedingt den gesamten Markt sofort umkrempeln wollen, so wie das zum Beispiel Spanien ganz gerne hätte. Dazu kommt, dass Energiepolitik weitgehend Sache der Mitgliedstaaten ist. Und wir haben in der nächsten Woche ein Treffen der Energieminister hier in Brüssel und da wird dann ganz sicher weiter über dieses Thema geredet.
Schauen wir auf heute. Da ging es unter anderem um das Thema Migration und zwar im Besonderen um die Situation an der östlichen EU-Außengrenze zu Belarus, wo derzeit viele Flüchtlinge mit Unterstützung der belarussischen Regierung die grüne Grenze überqueren. Was ist da bei den Beratungen herausgekommen?
Da erwarten wir ein sehr klares Signal Richtung Minsk. Noch einmal muss man sagen, vor allem die drei direkten Nachbarn von Belarus, das sind Litauen, Polen und Lettland, die machen sich für ein hartes Vorgehen gegen Machthaber Lukaschenko stark. Der lässt ja immer noch Menschen aus Nordafrika und dem Mittleren Osten einfliegen, um sie dann weiter Richtung Westen nach Europa zu schicken. Es wird, denke ich, auch nochmal das Bekenntnis zu einem verstärkten Schutz der EU-Außengrenzen geben, eventuell mit neuen Zäunen oder mit Mauern. Das verlangt jedenfalls der Regierungschef aus Litauen. Und ich denke, es wird auch den Appell geben, sich an den Grenzen an europäisches und an internationales Recht zu halten, was den Umgang mit Migranten angeht. Das zielt auf diese illegalen Zurückweisungen, über die zuletzt immer wieder berichtet wurde, aus Kroatien, aus Griechenland, aus Polen. Und ganz kurz zum Schluss vielleicht noch, es wird auch über weitere Sanktionen geredet, bestraft werden sollen. Zum Beispiel Airlines, Fluggesellschaften, die im Auftrag von Belarus die Migranten fliegen oder die per Leasingvertrag Maschinen dafür zur Verfügung stellen.
Ganz kurz auch noch, bei all den Problemen war heute offenbar doch noch Zeit für ein paar warme Worte an Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ja heute voraussichtlich zum letzten Mal bei einem EU-Gipfel dabei ist, oder?
Ja, von einer kleinen Feier war die Rede, auch von einem Abschiedsfoto. Was da jetzt genau geplant ist oder schon gelaufen ist, das wissen wir nicht. Das werden wir sicher noch erfahren. Aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass es der letzte Gipfel für Angela Merkel ist, der 107. in ihrer politischen Karriere. Wenn die Koalitionsverhandlungen in Berlin so laufen, wie das gestern angekündigt wurde, dann wird nämlich Brüssel im Dezember eine Gipfelpremiere erleben, und zwar die von Olaf Scholz.
Informationen von EU-Korrespondent Stefan Überbach. Seit Wochen spricht die chinesische Regierung verstärkt davon, die als souverän eine Republik regierte Inselgruppe Taiwan zurückerobern zu wollen. Die Besitzansprüche sind seit Jahren nicht nur zwischen China und Taiwan, sondern auch international zwischen Ost und West umstritten. Und so hat das andauernde chinesische Säbelrasseln nun auch zu einer Reaktion der USA geführt. Man wolle Taiwan im Falle eines Angriffs durch China verteidigen, so US-Präsident Biden in einer Fernsehansprache. Ob damit im Falle eines Falles neben Waffenlieferungen auch ein US-Militäreinsatz gemeint ist, ließ Biden dabei bewusst offen. Die Mehrdeutigkeit der Bemerkung sei gewollt und diene der Abschreckung, hieß es später, wofür sich Taiwan ausdrücklich bedankte. In China sieht man die Äußerungen des US-Präsidenten dagegen naturgemäß völlig anders, Steffen Wurzel berichtet.
Der Sprecher der Staats- und Parteiführung Wang Wenbin reagierte für chinesische Verhältnisse relativ sanft auf die Taiwan-Äußerung von Joe Biden. Wang wiederholte weitgehend die offiziellen Schlagwörter, die von staatlich chinesischer Seite immer genannt werden, wenn es ums Thema geht. Taiwan sei Teil des chinesischen Territoriums, deswegen sei das Ganze eine interne Angelegenheit der Volksrepublik. Für Chinas Führung gebe es in Sachen Taiwan keinen Raum für Kompromisse und Zugeständnisse. Wang rief die Vereinigten Staaten auf, sich in der Taiwan-Frage umsichtig zu verhalten. Chinas kommunistische Staatsführung betrachtet Taiwan als Landesteil, obwohl die Insel nie Teil der 1949 gegründeten Volksrepublik war. Seit Jahrzehnten betont die chinesische Führung, dass sie einen friedlichen Anschluss Taiwans an China anstrebt, im Zweifelsfall aber auch Gewalt anwenden und in der demokratisch regierten Inselrepublik einmarschieren würde. Auch heute betonte der chinesische Regierungssprecher, man sei fest entschlossen und fähig, die territoriale Integrität Chinas zu verteidigen. Gestern Abend hatte eine Äußerung von US-Präsident Joe Biden zum Thema für Aufsehen gesorgt. Bei einer Diskussion des US-Fernsehsenders CNN antwortete Biden auf die Frage eines Zuschauers, ob die USA bereit seien, Taiwan im Zweifel zu schützen, mit einem klaren Ja.
Yes.
Es sei nicht so, dass er einen neuen kalten Krieg mit China anzetteln wolle, auch wenn das manche Leute behaupteten, sagte Biden. Er wolle China aber klar machen, dass die USA nicht zurückweichen würden.
You know, you hear people saying, Biden wants to start a new Cold War with China. I don't want a Cold War with China. I just want to make China understand that we are not going to step back.
Er wolle China aber klar machen, dass die USA nicht zurückweichen werden.
So are you saying that
CNN-Moderator Anderson Cooper fragte an dieser Stelle nochmal ausdrücklich nach, würden die Vereinigten Staaten Taiwan beistehen bei einem Angriff Chinas?
Yes, we have a commitment.
Ja, sagte Biden, die USA seien dazu verpflichtet. Über dieses Wort Commitment, der Verpflichtung gegenüber Taiwan, wird seit gestern Abend heftig diskutiert in diplomatischen Kreisen. In China, in Taiwan, vor allem aber in den USA selbst. Denn das US-Gesetz zu den Beziehungen zu Taiwan, auf das sich Biden offensichtlich bezog, verpflichtet die Vereinigten Staaten ausdrücklich nicht zu militärischem Beistand. Vielmehr versprechen die USA im Taiwan Relations Act von 1979 der Regierung in Taipeh, sie mit defensiven Waffen auszurüsten. Auch eine Art moralische Unterstützung Taiwans durch die USA ist in dem Gesetz festgehalten. Fest steht, das Thema Taiwan wird geopolitisch immer wichtiger. Chinas kommunistische Führung rüstet auf und verstärkt die Drohungen gegen die Inselrepublik. Taiwan selbst bemüht sich international zunehmend um Verbündete. Der taiwanische Außenminister Joseph Wu will nächste Woche nach Europa reisen. Geplant sind Stopps in Tschechien und in der Slowakei. Chinas Staats- und Parteiführung hat bereits protestiert.
Der Bericht von Steffen Wurzel aus Shanghai. In Berlin sollen keine unnötigen Pirouetten mehr gedreht werden. So hat SPD-Chef Walter Borjans die Bemühungen um eine schnelle Regierungsbildung ausgedrückt. Die Menschen würden das erwarten. Stand heute soll deshalb bis Ende November der Koalitionsvertrag stehen und dann in der Nikolauswoche Kanzleramt und Kabinett zu besetzen. Glücklicherweise gibt es neben den bekannten Knackpunkten bereits jetzt einige sichtbare Gemeinsamkeiten der künftigen Bündnispartner. Zum Beispiel in der Gesellschaftspolitik. Hier planen die SPD, Grüne und FDP grundlegende Neuerungen, die den Alltag von Millionen Menschen verändern könnten. Björn Dahlke berichtet.
Kapitel 8 hat es in sich. Streit gibt es darum kaum. Es geht auch nicht ums große Geld. Aber die 12 Absätze im Sondierungspapier haben für Grünen-Chef Robert Habeck das Zeug, ein Feuer zu entfachen.
Es gibt einen Glutkern dieses sich abzeichnenden Bündnisses und das ist die gesellschaftliche Modernisierung.
Beispiel Abstammungsrecht. Schwule und lesbische Paare sollen die gleichen Rechte bekommen wie Ehen zwischen Mann und Frau. Das ist vor allem für Adoptionen wichtig. Die drei Ampelpartner sind sich auch einig, das Transsexuellengesetz zu überarbeiten. Transpersonen können dann einfacher ihren Namen und ihren Geschlechtseintrag ändern lassen. Die bisherigen psychologischen Gutachten empfinden viele als entwürdigend. Nicht im Sondierungspapier erwähnt, aber unter den Verhandlungspartnern weitgehend unstrittig, Cannabis soll legalisiert werden und der Paragraph 219a abgeschafft. Er verbietet die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. FDP-Chef Christian Lindner verspricht außerdem:
Viele Fragen der gesellschaftspolitischen Liberalität und des Einwanderungslands Deutschland werden gelöst.
SPD, Grüne und FDP wollen das Staatsangehörigkeitsrecht ändern. Im vergangenen Jahr wurden knapp 110.000 Menschen in Deutschland eingebürgert. Bisher müssen sie normalerweise 8 Jahre hier leben, bevor sie einen deutschen Pass bekommen. Die Ampelparteien wollen diese Frist verkürzen. Alle drei sprechen sich für eine Mehrstaatlichkeit aus, den sogenannten Doppelpass. Das bestehende Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll praktikabler gehandhabt werden. Und um qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen, soll ein Punktesystem kommen. Die Wirtschaft fordert das schon seit Jahren. Der Wechsel aus dem Asylverfahren in die Einwanderung soll nach dem Willen der Ampelpartner einfacher werden. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hofft,
dass wir vorankommen bei neuen Formen auch des Zusammenlebens, bei der Frage Wahlalter 16,
bei der Frage auch Kampf gegen Rechts.
Vereine und Initiativen, die gegen Extremismus und Diskriminierungen eintreten, könnten unter einer Ampelregierung auf eine dauerhafte Finanzierung bauen und nicht wie bisher zeitlich befristet. Viele der Ampelprojekte müssen in den anstehenden Koalitionsverhandlungen noch ausbuchstabiert werden. FDP-Generalsekretär Volker Wissing gibt sich aber zuversichtlich.
Alles wird geklärt werden. Ich bin sicher, wir werden da zeitnah und zügig durchkommen. Und jedenfalls ist das das, was wir planen.
Die Pläne umzusetzen dürfte dann allerdings dauern. SPD, Grüne und FDP wollen beispielsweise auch die Regeln für Polizei, Sicherheitsbehörden und Geheimdienste überprüfen und neu ordnen. Eine Mammutaufgabe für Jahre und vermutlich alles andere als zeitnah und zügig.
Eine Wohnung oder ein Zimmer zu finden, ist auch in vielen baden-württembergischen Städten inzwischen ein fast aussichtsloses Unternehmen. Zum Beispiel in Tübingen, wo ein irrer Druck auf dem Wohnungsmarkt herrscht. Viele Studierende pendeln deshalb häufig zwischen elterlichem Wohnort und Studienort. Ein Grund dafür dürfte sein, dass dort seit Jahren keine Wohnheimplätze mehr gebaut worden sind. Dabei mache die Stadt nach eigenen Angaben seit Jahren Vorschläge für Neubauten. Die Reaktion sei aber gleich null. Unsere Reporterin Ulrike Mix hat sich die Situation auf dem Tübinger Wohnungsmarkt genauer angesehen.
Wer in Tübingen studiert, ist, bildhaft gesprochen, der natürliche Feind aller anderen, die eine Wohnung suchen. Denn jeder Studierende, der keinen Wohnheimplatz erhält, schaut sich notgedrungen auf dem freien Markt um. Und so wird eine Vier-Zimmer-Wohnung, in der eine Familie wohnen könnte, plötzlich zur studentischen WG. Kein Wunder also, dass Tübingens Baubürgermeister Kurt Sölke sich darüber ärgert, dass das Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim seit Jahren keine neuen Wohnheime baut.
Wenn wenig Studierendenwohnplätze da sind, haben wir gleichzeitig wieder das Problem, dass der sowieso schon extrem teure Tübinger Markt auch noch enger wird. Das heißt, die Stadt Tübingen hat ein großes Interesse daran, dass in einem ausreichenden Maße Studentenwohnplätze vorhanden sind und kämpft da schon seit Jahren darum.
Immer wieder habe man das Gespräch mit dem Studierendenwerk gesucht, habe Angebote gemacht, doch Fehlanzeige. Das Studierendenwerk hat nicht nur nicht gebaut, sondern sogar noch ein Wohnheim ersatzlos geschlossen. Der Vorsitzende des Tübinger Studierendenrats, Jakob Bühler, bezeichnet die derzeitige Wohnsituation für Studierende als katastrophal. Man könne die Schuld aber nicht allein auf das Studierendenwerk abwälzen.
Gleichzeitig ist das Land und der Bund aber auch gefragt, den Studierendenwerken genug Geld zur Verfügung zu stellen, damit die Wohnraum schaffen können. Und das ist scheinbar in den letzten Jahren nicht der Fall und deswegen haben wir da einen akuten Mangel.
Der Geschäftsführer des Studierendenwerks, Oliver Schill, lehnt ein Interview zu dem Thema ab. Das Studierendenwerk bestätigt schriftlich: Für dieses Semester haben sich in Tübingen fast 4000 Studierende auf gut 600 freie Wohnheimplätze beworben. Es gebe keine Vorgabe, wie viel Nachfrage das Studierendenwerk abzudecken habe. Man habe das Ziel, Wohnheimplätze für mindestens 15% der Studierenden zur Verfügung zu stellen. Aktuell wird dieser Wert aber nicht erreicht. Weiter heißt es, Zitat:
Das Studierendenwerk hat gegenüber der Stadtverwaltung Tübingen ein klares Bekenntnis abgegeben. Wir sind bereit, 500 weitere Wohnheimplätze am Standort zu schaffen.
Doch aus Sicht des Studierendenwerks haben in den vergangenen Jahren die Rahmenbedingungen nie gestimmt. Außerdem müsse man sich auch um andere Standorte kümmern. So werde derzeit ein Wohnheim in Reutlingen gebaut und in Hohenheim eins geplant. Aber vielleicht tut sich jetzt auch in Tübingen was. Baubürgermeister Sölke sagte dem SWR: Kurz nachdem die Lokalpresse die Bauunwilligkeit des Studierendenwerks öffentlich gemacht habe, habe das Studierendenwerk am Dienstag einen konkreten Vorschlag gemacht.
Wo mir ein 100er Studentenwohnheim vorgestellt worden ist, was wir schon länger vorgeschlagen haben an einem bestimmten Standort. Und ich hoffe, dass das zum Beispiel relativ schnell realisiert werden kann.
Und auch für die Weiterentwicklung des großen Studentendorfs sei für nächste Woche zumindest ein Gespräch angesetzt worden. Der Tübinger Baubürgermeister hofft, dass die Zusammenarbeit mit dem Studierendenwerk künftig besser laufen wird. Doch auch ihm ist klar: Genau wie in vielen anderen boomenden Unistädten ist auch in Tübingen auf Jahre hinaus keine echte Entspannung am Wohnungsmarkt zu erwarten.
Neue Busstreiks in Rheinland-Pfalz, heute noch den ganzen Tag über. Die Gewerkschaft Verdi will damit im Tarifkonflikt mit den privaten Omnibusunternehmen noch einmal Druck machen. Wirtschaftsredakteurin Katharina Fortenbacher-Jahn, warum geht denn da einfach nichts voran?
Ja, dieser Konflikt ist eben sehr speziell gelagert. Es geht da nicht nur um Löhne und Arbeitsbedingungen, sondern darum, wie man eine öffentliche Förderung am besten organisiert, dass es auch in Zukunft trägt. Also private Busunternehmen, die im Auftrag von Kommunen Linie fahren, die sollen besser planen können. Man will faire Löhne sichern, Nachwuchs für die Jobs finden und für einen bezahlbaren und verlässlichen öffentlichen Verkehr sorgen. Und so sind eben dann das Land und die Kommunen indirekt damit reingekommen. Das, was sie beschließen, ist gewissermaßen die Basis für die Verhandlungen von Gewerkschaft und Arbeitgebern. Und da laufen jetzt nach einer grundsätzlichen Einigung im Sommer komplizierte Verwaltungsprozesse, bis dann auch wirklich Fördergeld bei den Unternehmen landet und sie sich dann wieder an den Verhandlungstisch setzen wollen. Und das zehrt an der Geduld der Fahrer.
Heißt das, wir müssen uns auf weitere Streiks einstellen?
Ja, das könnte durchaus sein. Nächste Woche startet ja die Schule wieder und die Gewerkschaft Verdi schließt eben nicht aus, nochmal Druck zu machen.
Fehlt noch der Blick auf den DAX. Der liegt heute bei 15.563 Punkten.